liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe einen tollen Gast heute, einen spannenden Gast, das ist die Frau Ines Gögelein-Mahfouz. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und ist Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes vom Gesundheitsamt Neukölln. Und die liebe Ines Gögelein-Mahfouz, sie fährt dorthin, wo es Probleme gibt, wenn jemand zum Beispiel randaliert, sich selbst verletzen möchte, andere bedroht. Diesen Job wollen nicht viele machen, daher gleich meine erste Frage an Sie. Warum macht sie diesen anstrengenden Job? Hallo erstmal, liebe Ines.
Ja, hallo lieber Serkan. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und die erste Frage könnte ich wie folgt beantworten. Warum nicht ich? Also das mache ich gerne. Auch schon eine ganze Weile, jetzt mittlerweile seit 8 Jahren in einem zweiten sozialpsychiatrischen Dienst, früher in einem anderen Bezirk. Und es ist eine Arbeit, die sehr viel Sinn macht, deswegen mache ich sie.
Kannst du uns noch mal kurz erklären, was sich die Bürgerinnen aus Neukölln unter dem sozialpsychiatrischen Dienst so vorstellen können?
Ja, wir sind eine Einrichtung des Bezirksamtes, genauer gesagt des Gesundheitsamtes, und sind zuständig für alle Menschen im Bezirk, die Nöte im Bereich des Psychiatrischen haben oder des Psychologischen, sprich für Angehörige, für Bürgerinnen und Bürger, die jemanden kennen, der eine psychiatrische Erkrankung hat, oder eben für die Betroffenen selbst.
Am besten verstehen wir als Außenstehende die Arbeit des sozialpsychiatrischen Dienstes, wenn wir uns direkte Fälle angucken und diese besprechen. So wird es konkreter. Bei meiner Recherche bin ich auf eine Aktion aufmerksam geworden, die sehr gefährlich klang. Ein Mann mit einem Cuttermesser wollte in einer Wohnung auf jemanden losgehen. Du wurdest wohl alarmiert und bist hingefahren und konntest den Mann überreden, das Messer abzugeben. Kannst du uns diesen Fall schildern und wie ging es mit dem Mann weiter? Das war so ein Bericht vom Tagesspiegel. Die haben euch mal begleitet.
Ja, genau. Das war ein typischer Fall. Wir haben jetzt nicht immer so gravierende Fälle, sind also nicht immer Messer im Spiel. Mhm. Aber in dem Fall war das so, dass der Mann in einer betreuten Einrichtung gelebt hat, in einer Wohngemeinschaft. Und letztendlich, als wir uns ein Bild vor Ort machen konnten, hat sich das auch dahin entaktualisiert, dass er dieses Messer nicht tatsächlich einsetzen wollte. Er war so in Bedrängnis gebracht durch seine eigene Situation, die eher eine depressive Lage war, dass er sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Dem war aber relativ schnell beizukommen, indem wir die Sache verstanden haben, ihm Hilfe anbieten konnten, und sehr ausschlaggebend war, dass wir verstanden haben, warum er in dieser Bedrängnislage war. Und dann haben wir einen gemeinsamen Ausweg gesucht, zumindest erstmal für die akuteste Situation, und dann konnte er das Messer auch beiseite legen. Das war dann keine Frage.
Wer hat dich angerufen? Wie hast du davon Bescheid gewusst? Also hat dich die Feuerwehr, die Polizei kontaktiert? Bei solchen Fällen ruft man auch noch einen sozialpsychiatrischen Dienst an. Ist das so wie in amerikanischen Filmen? Man sieht die Cops und dann ist da jemand, hey, Samuel L. Jackson, und er redet dann sozusagen mit dem Betroffenen, weil er psychologisch gut beschult ist.
Ja, wir wünschen uns manchmal so ein Szenario wie im amerikanischen Film, aber es bemerken uns die wenigsten, weil wir in Zivil unterwegs sind. Wir haben auch kein Tatütata, wir haben auch nicht mal einen Kittel an oder irgendwelche besonderen Zeichen, woran man uns erkennen könnte, was natürlich für die Betroffenen und das Umfeld auch Vorteile hat. Wir wurden damals gerufen von dem Träger, das heißt ein psychosozialer Träger, der Menschen unterstützt, die psychische Erkrankungen haben, und zwar chronischer Art. Die hatten diesen Mann in Betreuung und festgestellt, dass er sich in einer Notlage befand. Und weil unklar war, was Selbstgefährdung, was Fremdgefährdung oder vielleicht auch eine Kombination bestand, haben sie uns angerufen. Die Träger kennen uns üblicherweise.
Okay, jetzt kommst du an zu einem Szenario. Du weißt noch nichts, wer gibt die Informationen und wie ist denn deine Arbeit? Wie sieht deine Arbeit sehr, sehr konkret aus?
Also zuerst versuchen wir vor Ort, auch noch ohne die Betroffenen zu sehen, so viel wie möglich Informationen zu sammeln. Wir sind so ein bisschen so eine Einbahnstraße, das heißt, wir nehmen gern viele Informationen auf, wir können aber nur wenig von dem berichten, was wir selbst wissen, weil wir der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Dann gehen wir erst dann in die Situation rein, wenn wir glauben, verstanden zu haben, worum es eigentlich geht, und versuchen auch mit maximaler Deeskalation zu arbeiten. Das heißt, wir halten erstmal Abstand, wir sind natürlich freundlich, wir stellen uns vor und dann beginnen wir ein Gespräch, in dem wir Fragen stellen, um dann das, was wir an Informationen von Dritten haben, abzugleichen mit dem, was der Mensch tatsächlich auch zu berichten hat und was er erlebt.
Okay, jetzt haben wir geklingelt, man hat dir den Zugang erlaubt. Jetzt bist du in der Wohnung und jetzt ist dieser Mann vor dir mit diesem Messer. Wie gehst du vor? Also was sind sozusagen deine ersten beiden Sätze, dass wir uns ein konkretes Bild machen?
Wenn wir telefonisch nicht vorab schon klären konnten, dass es sich gegebenenfalls auch um eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Selbstgefährdungsmomente handelt, dann rufen wir die Polizei dazu. Ich würde nie eine Wohnung betreten, wo ich weiß, dass jemand mit dem Messer vor mir steht. Dann sichert die Polizei die Situation. Die machen das sehr professionell und gut. Die gehen dann quasi mit unterschiedlich hoher Präsenz erstmal in die Wohnung vor und sichern dann den Abstand, sodass ein Gespräch möglich ist und würden das Messer dann in dem Fall auch schon entfernen. Messer ist für einen Polizeieinsatz ohnehin eine hohe Sicherheitsstufe. Also da sind die sehr geschult und vorsichtig.
Wie ist der Fall zu Ende gegangen? Was ist mit dem Mann geschehen? Weißt du das noch aus der Erinnerung?
Der Mann ist seinerzeit in der Wohneinrichtung verblieben. Wir haben eigentlich Problematik herausgearbeitet und ihn dann wieder der Betreuung übergeben. Also es war sozusagen auch eine Hilfestellung für die professionellen Betreuer vor Ort, um das Ganze ein bisschen besser einzuschätzen und als externer und vielleicht auch nochmal neutralerer Betrachter den weiteren Weg zu ebnen.
Vielen Dank. Dann habe ich mir einen weiteren Fall ausgesucht. Und da geht es darum, es geht um ein junges Mädchen, das eigentlich sehr hübsch ist, aber es selber so nicht empfindet und darunter leidet. Körperdysmorphe Störung nennt sich das Phänomen. Was war das für ein Fall und wie konnte der sozialpsychiatrische Dienst dort denn helfen? Kannst du dich daran erinnern, an den Fall?
Ja, also das muss jetzt kein spezifischer Fall sein. Solche Fälle gibt es natürlich häufiger. Das heißt, da ist die Selbstwahrnehmung eines Menschen gestört und zwar in einem Ausmaß, dass es Krankheitswert hat. Das heißt, der Mann, die Frau leidet darunter. Und unsere erste Aufgabe ist erstmal, die Menschen da abzuholen, wo sie sich befinden, nämlich in diesem Leiden. Also genau zu explorieren, was dieses Leiden schafft, was die Gedanken sind, das genau zu hinterfragen und auch zu spiegeln, dass wir das verstehen. Weil die meisten Dinge, die psychopathologisch ablaufen, sind in gewisser Weise auch verständlich, wenn man sich versucht, in das Gegenüber hineinzusetzen. Das ist schon mal der erste wichtige und große Schritt.
Dazu eine Frage. Was ist normal und was ist schon pathologisch? Was sind da die Instrumente, mit denen ihr arbeitet? Wann wird es zu einer Krankheit? Also ich bin ja auch nicht jeden Tag mit mir selbst zufrieden.
Krankheitswert haben all die Dinge, die sich in der Psyche abspielen, die einen Leidensdruck verursachen, und zwar entweder beim Menschen selbst oder eben in der Interaktion mit Dritten. Das heißt mit der Familie, im Beruf oder sonst wo. Und es gibt natürlich bestimmte psychopathologische Phänomene, die sehr klar deklariert sind als Phänomene mit Krankheitswert. Also dazu kann man dann ein psychiatrisches Buch aufschlagen und genau gucken, in welcher Qualität oder wenn etwas normal ist, ab welcher Quantität es dann vielleicht doch auch krankhaft wird.
Ja.
Also es gibt ja auch Menschen, die erscheinen überhaupt nicht normal und die fühlen sich komplett normal. Da wäre es dann nochmal genau zu hinterfragen, was ist da eigentlich los. Aber wenn das Umfeld leidet, dann kann man eigentlich auch schon vermuten, dass da etwas dahinter steckt.
Dann habe ich einen weiteren Fall ausgesucht, der bei mir emotionale Spuren hinterlassen hat. Das war die Situation einer jungen Frau, die seit ihrem 14. Lebensjahr Drogen konsumiert hat. Heroin, Kokain, LSD, Alkohol, Cannabis. Sie hat fast nichts ausgelassen. Mittlerweile ist die Frau 31 und möchte Unterstützung auf dem Weg in ein neues Leben. Wie kann man diese Frau auffangen? Wie kann man sie begleiten? Und wie sind die Erfolgschancen?
Bei Drogenkonsum hängt es immer davon ab, ob die Leute noch konsumieren oder ob sie aufgehört haben, ob sie auch wirklich wild entschlossen sind mit dem Aufhören. Dann ist immer die Frage, ob zusätzlich dann auch andere Krankheiten entstanden sind. Bei Drogennutzern sind das häufig Psychosen, die dann mit dazukommen. Und dann geht es natürlich auch ein Stück weit um die Aufarbeitung der letzten 15 Jahre. Das hat meistens Spuren hinterlassen. Wenn die Leute dann abstinent sind, keine gravierenden oder behandelte Begleiterkrankungen haben und bereit sind, Sachen aufzuarbeiten, dann kann das eine gute Prognose sein. Aber das Leben wird natürlich nie wieder so schön, wie es irgendwann mal war. Aber wenn man mit 14 angefangen hat, Drogen zu konsumieren, dann war es vielleicht auch nicht so toll vorher.
Nehmen wir mal an, 10 Personen dieser Gruppe. Und wie sind die Erfolgschancen? Also wie viele Personen kann man in das Leben, in die Gesellschaft zurückführen? Wie ist da die Quote? Oder arbeitet man ungern mit Quoten, weil es einen dann frustriert am Ende?
Wir haben das Problem in unserem Dienst, dass wir schlechte Statistiken haben, weil wir schlechte Fachverfahren haben. Wir arbeiten daran, dass wir neue kriegen, um solche Antworten besser beantworten zu können. Es ist immer so, dass man bei 10 Leuten immer fragen muss, wo sind diese Leute? Also 10 Leute auf dem Land, 10 Leute in Neukölln ist sicherlich ein Unterschied. Es ist eine Frage des Alters, der sozialen Einbettung. Auch wann man jemanden abholt in seiner Erkrankung professionell, kann man so nicht sagen.
Also ist dort dieser ganze Bereich Evaluation und mit den Informationen arbeiten, der ist jetzt noch gar nicht so richtig, sagen wir mal, so vertieft worden bisher.
Wir können nicht wirklich wissenschaftlich arbeiten, weil wir keine Zahlen zur Verfügung stellen können, die man wissenschaftlich auswerten könnte. Und das liegt tatsächlich daran, dass uns die Möglichkeiten fehlen. Also uns fehlen tatsächlich die Fachverfahren, uns fehlt die Software, uns fehlt zum Teil auch die Hardware, dass wir das richtig gut machen können.
Das heißt, wenn das alles zur Verfügung gestellt worden wäre oder würde, dann würde die Arbeit noch effektiver sein vom sozialpsychiatrischen Dienst?
Auf jeden Fall. Dann würden wir auch nicht den Ereignissen hinterherrennen. Wir könnten durch Auswertungen, die wir machen, dann auch präventiv besser arbeiten.
Warum ist das bis heute nicht geschehen?
Also ich denke, wir sind eine staatliche Einrichtung. Das heißt, wir sind an allen Ecken unterwegs, wo andere Systeme nicht mehr greifen. Es wird von uns natürlich erwartet, dass wir da effektiv arbeiten, aber es wurde einfach in den letzten Jahrzehnten auch viel zu wenig in diesen Bereich investiert. Das heißt, der Bereich soll gut funktionieren, wird wenig unterstützt, aber das ist ja im gesamten Gesundheitssystem auch ein Phänomen, was uns genauso trifft wie viele andere Bereiche auch. Wir sind auch nicht privat organisiert, also privat nicht privatwirtschaftlich organisiert, wo man dann vielleicht nochmal mehr Geld in die Hand nimmt, sondern es braucht Geld, es braucht Zeit, es braucht Personal.
Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein arabischer Ölscheich, ich habe 100 Millionen, du sitzt mir gegenüber, was sind deine Wünsche? Was würdest du mir denn sagen und was brauchst du für deine Arbeit?
Ich würde dir sagen, dass ich ganz viel Geld haben will, dass ich gerne eine NGO gründen möchte und mir mit dir gemeinsam überlegen, wo dieses Geld gut investiert ist.
Braucht man mehr Mitarbeiter, braucht man mehr Laptops, braucht man eine bessere WLAN-Verbindung? Kannst du es nochmal konkreter machen? Also personell und nochmal auch von der Ausstattung her.
Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Fachpersonal. Das heißt, wir brauchen sehr gut geschulte Mitarbeiter, die bereit sind, in einem Bereich zu arbeiten, in dem sie hoheitliche Aufgaben erledigen. Das heißt, mitunter, wenn es ganz krass kommt, dann geht es um Leben und Tod. Es geht um die Gesundheit von Menschen, von psychisch Kranken als auch deren Umfeld. Das heißt, wir müssen fachlich sehr gut und sehr sauber und mit hoher Verantwortung arbeiten. Damit wir solche Leute bekommen, muss sehr, sehr viel in Ausbildung investiert werden, schon viel, viel früher an die Unis gegangen werden, um unseren Bereich oder viele andere Bereiche der Medizin, die so arbeiten, bekannt zu machen. Es muss Interesse geweckt werden, es muss Geld in die Hand genommen werden, dass diese schwierige Arbeit auch gut bezahlt wird, denn die Bezahlung eines Menschen ist doch auch eine Anerkennung an seine Arbeit. Und es sollte dann, wenn man das Personelle irgendwann mal geschafft hat, parallel dazu auch an der Technik gearbeitet werden. Wir müssten die berühmten Faxgeräte vielleicht abschaffen. Wir sollten mit Laptops arbeiten können. Wir sollten mobil arbeiten. Wir sollten in Software investieren und unseren Bereich der öffentlichen Gesundheit zu einem Bereich machen, der eben nicht nur den Ereignissen hinterherrennt, sondern der ihnen vorbeugt. Das heißt, wir brauchen eine Wissenschaft, die analysiert, was braucht der Bürger in einem bestimmten Bezirk, in einem bestimmten Bereich und was können wir tun, damit vielleicht bevor es passiert, schon eine präventive Maßnahme greift. Das beginnt bei den Kindern und Jugendlichen und geht dann über in den Erwachsenenbereich.
Auf zwei Dinge würde ich gerne dort nochmal näher eingehen. Einmal Nachwuchs, Nachwuchsförderung und Nachwuchsausbildung. Warum sollten sich junge Menschen für diesen Beruf interessieren, wenn man das all das gehört hat, wie schwer die tägliche Arbeit ist und dann ist man auch noch personell und materiell auch nicht gut aufgestellt. Was ist der Reiz? Und viel wichtigere Frage ist, welche Eigenschaften müssen diese Menschen mitbringen, um erfolgreich sagen wir mal, einen Arbeitstag zu überleben, sage ich mit Anführungsstrichen?
Wenn überhaupt der Beruf negativ konnotiert ist, und ich meine damit die gesamten Berufe des Gesundheitswesens, dann liegt es eigentlich nur daran, dass sie vielleicht an mancher Stelle nicht richtig gewertschätzt werden. Sprich, es gibt zu wenige von den Menschen, die benötigt werden, um diesen Beruf zu machen. Grundsätzlich sollte man sich für diesen Beruf entscheiden, weil es ein sehr edler Beruf ist. Es ist ein sehr edles Anliegen, anderen Menschen helfen zu wollen. Und ein jeder Mensch kennt Schieflagen, sowohl durch körperliche Erkrankung als auch durch psychische Erkrankung. Das heißt, es ist etwas, was uns sehr nahe ist. Und wenn wir empathiefähig sind, engagiert und interessiert, dann ist es eine besondere Note, wenn wir das auch noch zu unserem Beruf machen.
Das ist toll. Und warum sollte die Gesellschaft Wert darauf legen, dass man genau in diesem Bereich Geld investiert, dass da die Anerkennung hinfließt? Warum? Welchen Nutzen hat der sozialpsychiatrische Dienst, mal ein bisschen provokant gefragt, für die Gesellschaft?
Der sozialpsychiatrische Dienst hat den Nutzen, dass all die Dinge, die wir gerne aus unserem Leben verdrängen, nämlich dass sich mal nicht so gut fühlen, bis hin eben zur schwersten Erkrankung, in die Mitte der Wahrnehmung genommen wird. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Dingen, die nicht gut funktionieren, weil wir verantwortliche Menschen sind, weil wir auch vernünftig sind und wissen, dass man sich nicht immer nur mit den Guten beschäftigt, sondern eben auch in die Problematik einer Lebenslage investiert. Deswegen lohnt es sich für die gesamte Gesellschaft.
Toll. Hat sich durch diese Arbeit dein Menschenbild verändert?
Mein Menschenbild hat sich durch die Arbeit verändert, einfach dahingehend, dass ich denke, die Professionellen in diesem Bereich sind schon oft auch besondere Menschen und haben besondere Motivationen, sich solch einer Arbeit zu widmen. Ich glaube, dass viele Menschen dabei sind, die sehr gut wissen, wie man einem anderen gegenüber empathisch ist, wie man zuhört, wie man hilft und dadurch auch eine gewisse Kontrolle über eine schwierige Situation übernehmen können. Ich habe aber auch festgestellt, dass in helfenden Berufen sehr viele Menschen schlecht zugeben können, wenn sie selber an ihre Grenzen geraten. Und das ist gerade in unserer Institution häufig auch ein Problem, weil wir am Ende der Wiese arbeiten. Das heißt, wenn wir irgendwann die Waffen strecken, dann müssen wir zugeben, dass wir ohnmächtig sind und jetzt auch nichts mehr tun können. Die Erwartung an eine staatliche Institution ist da sehr hoch. Es wird von vielen Bürgern erwartet, dass wir alles leisten und alles retten. Wir müssen dann zugeben, dass wir das nicht schaffen.
Gibt es Biografien, die für spätere psychische Erkrankungen ursächlich sind? Zum Beispiel, wenn man sieht, kaputtes Elternhaus, in der Schule ist ja auch nicht gut. Also kann man so eine einfache Gleichung erstellen? Ist das so einfach?
Also am Ende steht nicht immer der sozialpsychiatrische Dienst. Es gibt ja auch viele andere Versorgungssysteme, die Dinge abfangen. Insbesondere, wenn Sachen absehbar sind. Also ein Mensch, der jetzt mal platt gesagt keine schöne Kindheit hatte, wird gegebenenfalls irgendwann in einer Psychotherapie landen. Und das ist dann auch gut so. Muss nicht unbedingt vom sozialpsychiatrischen Dienst aufgefangen werden. Aber natürlich sind wir geprägt von dem, wie wir aufwachsen, wie wir versorgt werden, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit eben den emotional wichtigen Dingen des Lebens. Und wir tragen auch eine gewisse Erblast in uns, insbesondere bei den, früher sagte man, endogene Erkrankungen, also sowas, die schweren Erkrankungen wie bipolare Störungen, wie Psychosen, gibt es doch gewisse familiäre Belastungen, die man sich nicht aussucht, die bringt man einfach mit.
Gibt es, salopp gefragt, Unterschiede zwischen reich und arm? Also sind reichere Menschen mehr oder weniger betroffen oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun?
Armut ist ein negativer prognostischer Faktor bezogen auf psychische Gesundheit und auch auf körperliche Gesundheit. Menschen, die arm sind, sterben früher, entweder durch körperliche Erkrankungen oder auch durch psychische Erkrankungen, was aber nicht heißt, dass Reichsein unbedingt glücklich und gesund macht.
Welchen Faktor spielt Bildung? Spielt Bildung eine Rolle?
Bildung ist sehr, sehr wichtig. Das zeigt sich ja auch mal weg von der Sozialpsychiatrie in der Pandemie. Das heißt, je besser wir Menschen erreichen, sei es über soziale Medien oder auch über andere Medien, desto besser sind sie gebildet und desto besser können sie sich auch entscheiden, ob sie eine Impfung wollen oder nicht, wohin sie verreisen können oder nicht, welches Risiko sie eingehen etc.
Wie kannst du von deinem Arbeitsalltag abschalten? Also gibt es da Rituale? Nimmt man die Arbeit doch mit nach Hause? Kannst du uns was dazu erzählen?
Ich muss gestehen, dass es mir in den letzten 4 Jahren schwer gefallen ist, von der Arbeit abzuschalten, weil wir in der ersten Zeit, also meine ersten 2 Jahre im Sozialpsychiatrischen Dienst Neukölln als Leitung, war eine intensive Zeit aufgrund hohen Personalmangels. Mhm. Und als das dann relativ gut lief, kam die Pandemie dazu. Das sind Dinge, die ich durchaus mit nach Hause nehme, die ich auch bespreche mit meiner Familie, mich auch manchmal beraten lasse. Ich lasse mich auch coachen, damit ich mit den Sachen gut zurechtkomme. Aber es wäre gelogen zu behaupten, dass ich das nicht mit nach Hause nehme.
Ja, was sagt deine Familie zu deiner Arbeit? Sagen die mal, du Mama, es reicht doch jetzt mal, du hast doch noch so viele andere Talente. Willst du nicht mal irgendwie anfangen, mal Bilder zu malen, irgendwie weg davon?
Ja, das haben die alle schon vorgeschlagen.
Mhm. Und du bist trotzdem, gehst du fleißig zur Arbeit. Warum?
Also ich denke, dass ich durchaus in schwierigen Situationen lange durchhalten kann. Mhm. Dass ich auch, wenn ich von einem edlen Beruf spreche, das tatsächlich so meine. Also ich habe schon meine Bestimmung gefunden und werde der auch so lange folgen, wie ich das irgendwie meine bewältigen zu können. Wenn ich irgendwann mal das Gefühl hätte, dass ich nichts Gutes mehr tun kann oder dass die Bedingungen so schwer sind, dass die Relation nicht mehr stimmt, dann könnte ich immer noch was anderes machen, aber an dem Punkt bin ich nicht.
Konkret jetzt heute, wie viele Mitarbeiter brauchst du und welche Art Mitarbeiter, welchen Hintergrund sollen die haben, welche Ausbildung sollen sie mitbringen?
Ich hätte jetzt gerne sofort 5 Ärzte, Ärztinnen, davon am besten 4 Fachärztinnen. Und die sollten leistungsbereit und motiviert sein, in diesem Bereich zu arbeiten und psychisch Kranke zu unterstützen. Die sollten teamfähig sein und gerne auch ein paar Jahre bleiben.
Und jetzt zur Ausstattung, jetzt konkret machen, was benötigst du? 5 Mitarbeiter heißt 5 Schreibtische, 5 Räume.
Wir hätten auch gerne ein neues Dienstgebäude, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wo jeder in einem technisch sehr gut ausgestatteten Raum arbeiten kann, wo wir digital arbeiten können, wo wir durch eine Verwaltung sehr gut unterstützt werden, wo vor allem die Dinge des öffentlichen Dienstes, die uns manchmal sehr viel Zeit kosten, von uns ferngehalten werden, damit wir gute fachliche Arbeit leisten können.
Wie sieht es aus um die Anerkennung? Hast du das Gefühl, aus politischer Sicht, ist die Anerkennung da oder viel zu wenig?
Die Anerkennung aus politischer Sicht ist ganz klar nicht da.
Okay, das ist ja sehr ernüchternd.
Ja.
Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass psychische Gesundheit und vorgeschaltet natürlich psychische Krankheit, weil um zur Gesundheit zu kommen, muss man erstmal eine Krankheit heilen, viel, viel mehr in den Fokus der Gesellschaft rückt. Ich wünsche mir eigentlich, dass von Kindesbeinen an darauf geachtet wird, dass ein Mensch optimale Voraussetzungen bekommt, um gut aufzuwachsen. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich das leisten kann, wenn sie es nur möchte und vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achtet. Und ich möchte gerne, dass psychisch Kranke aus diesem Tabubereich herausgezogen werden, dass sie mitten in der Gesellschaft leben und dass unsere Einsätze manchmal gar nicht erforderlich sind, weil allein die Nächstenliebe, die Hilfe durch Dritte, durch andere und das Auffangen durch eine Gesellschaft etwas kompensiert, was wir dann überhaupt nicht mehr machen müssen, professionell.
Toll. Vielleicht auch nochmal, weil du es öfters mal betont hast, es ist ein edler Beruf. Was ist das für ein Gefühl, betroffenen Menschen geholfen zu haben? Kannst du uns dieses Gefühl beschreiben? Was kriegt man da zurück?
Also es sind manche Momente, wo Menschen sich bedanken, wo Menschen sich eine Umarmung wünschen, die ich ihnen auch gerne gewähre in den meisten Fällen, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben. Die so nachhaltig wirken, dass man erstaunt ist, weil es handelt sich nur um kurzen Kontakt, nur um einen Menschen und es kommt selten vor und trotzdem hat es eine riesengroße Wirkung.
Toll. Jetzt vielleicht ein anderes Thema, Stichwort interkulturelle Kompetenz und Mitarbeiterstabsbesetzung. Inwieweit spielt es eine Rolle, dass derjenige, sagen wir mal, auch mit der Klientenschaft gemeinsame biografische, sagen wir mal, Schnittmengen hat. Also salopp gefragt, ein Bio-Deutscher soll jemandem helfen, der, sagen wir mal, nur der türkischen Sprache mächtig ist und nur aus der türkischen Kultur kommt. Da kann ich selber sagen, dass gewisse Themen in diesen Kulturkreisen schon tabuisiert werden. Also man geht auch gar nicht erst raus und sagt, ich habe ein Problem. Es wird klein gehalten. Manchmal behält man es für sich und sind sehr viele Leute, die eigentlich Hilfe bräuchten, haben es nie kommuniziert. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der vielleicht diesen Background versteht, kann er den vielleicht früher oder besser catchen? Oder würdest du sagen, spielt alles keine Rolle, Empathie ist viel wichtiger?
Also wir können nie alle Kulturen kennen, wir können nie alle Sprachen kennen. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass wir selbst absolut offen arbeiten. Das heißt, wir müssen wissen, dass wir nichts alles wissen, dass wir manchmal nichts wissen. Mhm. Und wir müssen auch mit einbeziehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nie verstehen werden. Trotzdem müssen wir mit unserem Gegenüber arbeiten und versuchen, diesen Menschen da abzuholen, wo er sich befindet. Ich glaube, dass man manchmal nicht unbedingt die Sprache im 1:1 braucht, dass man auch nicht aus derselben Kultur sein muss. Es hilft natürlich, aber da wir manchmal nichts anderes haben, ist die Offenheit das A und O.
Verstehe. Bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 sehr zutreffend ist und 1 gar nicht zutrifft, wie würdest du die folgende Frage beantworten? Wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Arbeit wieder aufnehmen würdest mit dem heutigen Wissen darüber, was dich dort erwartet? Quasi, wir spulen das Ganze zurück. Du stehst vor dem berühmten Weg mit den zwei Richtungen. Der eine führt dahin, wo du heute bist, und der andere führt in eine ganz andere Richtung mit dem Wissen von heute.
Die 2 abgezogen, weil es doch manchmal sehr schmerzhaft und anstrengend ist, und die 8 deshalb, weil es für mich keinen anderen Weg gegeben hätte.
Toll. Jetzt vielleicht in Bezug zur pandemischen Situation, die wir jetzt haben seit 2 Jahren. Inwieweit spielt diese dieser belastende Faktor eine Rolle bei den ganzen psychischen Erkrankungen? Ist es ein Beschleuniger? Ist es ein Katalysator? Also Corona und sozialpsychiatrischer Dienst, wie haben die beiden miteinander zu tun?
Wir sind natürlich stark involviert, weil wir Teil des Gesundheitsamtes sind und auch hier viele Dinge mitkompensieren, die wir als ein Amt natürlich leisten müssen. Wir sind nicht nur ein Dienst, sondern wir sind ein Gesundheitsamt. Das belastet uns noch mehr, als die Dienste manchmal im Einzelnen vorher schon belastet waren. Andererseits bringt es uns auch eine Gruppendynamik und eine Identität, die wir vorher in dieser Form nicht hatten. Ich glaube, dass für die psychische Gesundheit Corona ein Beschleuniger ist. Ich glaube, dass viele, viele Menschen, die vorher nicht krank waren, mittlerweile krank sind und dass wir noch gar nicht alles wissen. Wir haben sehr viel Kontakt verloren zu unterschiedlichen Klientinnen und Klienten oder nie Kontakt bekommen, und ich glaube, dass da noch etwas sehr Großes auf uns zukommt.
Wie sieht es denn aus zum Beispiel mit der aktuellen Corona-Impfung? Wie gehen die Klientinnen damit um? Sind sie dem offen gegenüber eingestellt oder muss man die überzeugen? Oder führt es dazu, dass sie noch mehr Sorgen haben und noch unsicherer werden?
Zu Anfang der Pandemie war die Corona-Thematik größer. Es gab manche Menschen mit Psychosen, die das in ihre wahnhaften Systeme eingebaut haben, was wir mittlerweile gar nicht mehr so beobachten. Insgesamt spielt das Thema Impfung oder Pandemie nicht unbedingt so ein großes Thema. Das heißt, natürlich ist der Druck gestiegen, natürlich tut es vielen psychisch Kranken auch überhaupt nicht gut. Aber es gibt keine Mehranfragen bezüglich der Impfung, Verunsicherung oder Nachfragen, zumindest nicht in meinem Empfinden. Wir waren letzte Woche auch bei 2 Trägern zur Impfung. Einmal ein Träger, der schwerstpsychisch Kranke auch betreut, und der andere Träger eher Menschen mit kombinierten geistigen und körperlichen Behinderungen. Und es war ein großes Hallo, als wir kamen. Alle waren glücklich, alle wollten sich boostern lassen. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit ein großes Erfolgserlebnis.
Toll, freut mich. Jetzt können wir noch mal sagen, ein bisschen Werbung für euch machen. Also, wie können die hilfesuchenden Menschen euch erreichen?
Uns kann man erreichen per Mail und per Telefon. Wir sind erreichbar wochentags von 8 bis 16 Uhr. Unser Notdienst ist immer in dieser Zeit auch aktiv und aufsuchend unterwegs bei Erfordernis. Am Wochenende sind wir nicht erreichbar, da ist der Berliner Krisendienst oder natürlich bei größeren Krisen Polizei, Feuerwehr dann auch zuständig. Und man kann uns auch einen Brief schreiben und
toll. Wir antworten. Die Angebote, sind die kostenlos oder muss ich was bezahlen, wenn ich zu euch komme und eure Hilfe in Anspruch nehme?
Unsere Angebote sind kostenlos.
Jetzt würde ich gerne noch zu einer neuen Rubrik kommen, zu einer weiteren Rubrik und etwas mal deine Persönlichkeit in den Vordergrund stellen. Ja, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen. Du antwortest einfach ganz spontan darauf, was dir so in den Sinn kommt. Wann stehst du eigentlich morgens so auf?
Unter der Woche stehe ich morgens zwischen 6.40 Uhr und 7.30 Uhr auf, je nachdem, okay, wie häufig der Wecker klingelt. Mhm. Und am Wochenende gerne viel später, wenn ich so lange überhaupt noch schlafen kann.
Ja, verstehe. Und wenn du in der Woche, sagen wir mal, so aufstehst, was ist das Erste, was du tust nach dem Aufstehen?
Also am liebsten trinke ich Kaffee, mhm, am schönsten, wenn mein Mann den macht. Und dann sitzen wir erstmal auf dem Sofa. Und dann kommt der Rest.
Wenn du nach dem Feierabend zu Hause ankommst, machst du als Erstes?
Ich fange erst mal an rumzuräumen und setze mich dann hin.
Wie schaltest du von der Arbeit ab?
Ich lese sehr gerne. Ich quatsche sehr gerne mit meinem Mann und mit meinen Kindern. Ich arbeite im Sommer sehr gerne im Garten. Und wenn es total gechillt wird, dann male ich auch mal ein Bild.
Schön. Was wünschst du dir für das Jahr 2022?
Ich wünsche mir für das Jahr 2022, dass die Pandemie aufhört, sehr viel gewünscht, beziehungsweise dass wir in eine Art von Regelbetrieb kommen. Mhm. Ich wünsche mir, dass meine Familie, und zwar die Familie, meine nahestehende Familie, als auch etwas weiter gefasst, gesund bleibt, dass wir hier keine gravierenden Einschnitte erleben müssen. Und dann wünsche ich mir, dass noch ein paar neue Mitarbeiter bei uns anfangen und wir endlich mal unsere Träume erfüllen, nämlich so zu arbeiten, wie wir das unter Normalbedingungen vielleicht auch mal tun könnten.
Ach, das ist toll. Ein schönes Schlusswort, schönes Plädoyer. Liebe Ines, wir sind durch. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung.
Schönen Tag.
Ja, danke dir auch.
Liebe Zuhörerinnen, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe ein kleines Anliegen bzw. eher einen Hinweis. Ich möchte hier an dieser Stelle auch auf unsere Instagram-Seite vom Gesundheitsamt Neukölln hinweisen. Die Adresse lautet ga-neukölln-berlin, Neukölln mit OE. Dort findet sich toller Content, sehr spannende informative Inhalte, Einblicke in die Arbeit des Gesundheitsamts und Sharepics, kleine Videos und vieles, vieles mehr. Gerne können Sie uns darüber Ihre Fragen oder Anregungen ebenfalls posten und unser Team wird natürlich darauf eingehen. Auch sei nochmal unsere Telefon-Hotline-Nummer erwähnt. Diese ist zu erreichen in der Zeit Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 16 Uhr und die Telefonnummer lautet dazu 030 90 239 4040. Mein Name ist Serkan Zedinkaya. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.